خدام
Der Nuruddin Podcast.
Assalamu alaikum, liebe Khuddam-Brüder, und willkommen zum neuen Nuruddin Podcast. Ich begrüße auch ganz herzlich Mrumisab, Sibungensab, der heute neben mir sitzt.
Assalamu
alaikum. Wa alaikum salam. Ich werde auch direkt einsteigen in der vergangenen Freitagsansprache von Surattas, Sprache Sur, ja, über die Bedeutung des 23. März. Denn es ist dieses Datum, das in der Ahmadiyya Muslim Jamaat, also der 23. März 1889, um genau zu sein. Es war jener Tag, an dem der verheißene Messias al-Islam und Imam Mahdi, ja, das Treuegelübde, das Bet, entgegennahm und somit auch das Fundament für die Jamaat Ahmadiyya legte. Und wir wollen heute mal schauen, ja, was wir aus der Khutba auch für uns mitnehmen können, was das überhaupt für unseren Alltag bedeutet. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt rein. Ich fand es ganz interessant in der Khutba, dass Hazur gleich zum Anfang diesen Aspekt erläuterte, dass der verheißene Messias al-Islam ja im Lichte des heiligen Koran und auch der Prophezeiungen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam erschienen ist, dass es ja im Einklang steht. Und dass die damalige Zeit, also vor allem im Subkontinent Indien, wie der Zustand der Muslime überhaupt war, aber wie auch der Zustand der heutigen Muslime ist, weltlich gesehen, spirituell gesehen, aber auch in der Politik. Aber dass der Islam in der damaligen Zeit ja von allen Seiten angegriffen worden ist und es eigentlich niemanden gab, der den Islam verteidigt hatte. Ganz im Gegenteil, sogar die Muslime sind selber aus dem Islam ausgetreten.
Genau. Was interessant an der Khutba ist, und das ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen Sinn dieses Podcasts, der wird ja auch inshallah weiter so fortgeführt werden, jede Woche, dass sozusagen, dass man vielleicht die Khutba aus einem anderen Blickwinkel verstehen kann, nochmal mehr, was, wie sie schon eben gesagt hat, für den Alltag mitnehmen kann und voneinander auch einfach lernen kann. Weil ich hab die Khutba so ein bisschen verstanden, so verstanden, Hazur hat diese Khutba wunderschön aufgeteilt. Einmal hat er am Anfang ein bisschen geschichtlich erwähnt, so warum der 23. März für uns wichtig ist, ja. Es ist nicht der Geburtstag zum Beispiel, den wir von dem Verheißenen Messias Islam feiern, sondern es ist tatsächlich der Tag, an dem der Verheißene Messias Islam die Gemeinde gegründet hat. Und dann hat, wie gesagt, noch im geschichtlichen Kontext Hazur noch erklärt, warum er diese Gemeinde gegründet hat, was passiert ist und das, was sie eben gesagt haben, dass sozusagen in diesem Subkontinent, das war ein Zeitalter, die war ganz, ganz speziell, weil wenn man auf der ganzen Welt schaut, und das ist auch der Grund wahrscheinlich, Allah den Verheißenen Messias Islam in Indien herabgesandt hat, das war der Ort und auch die Zeit, wo alle großen Weltreligionen dort vertreten waren und auch untereinander sozusagen in einem großen Austausch standen. Das Christentum war da durch die Briten, der Hinduismus sowieso, weil die Menschen dort sozusagen hinduistisch geprägt sind und natürlich Muslime in einer großen Anzahl. Der Judentum, das Judentum, die sind, bleiben eh meist unter sich, die machen keine Tablierarbeit, ja, die gehen nicht raus, sondern man sagt, die meisten sagen, man wird als Jude nur geboren. So. Und wenn man alle anderen Religionen anschaut, bleibt der Buddhismus etc. übrig, die sind auch letztendlich, der Sikhism, die sind auch alle dort vertreten gewesen. Also eine ganz, ganz spezielle Zeit und Ort gewesen. In dem zweiten Teil hat Hazur dann gesagt, wie die Nicht-Ahmadis auf den Verheißenen Messias al-Islam schauen sollen. Ja, er hat dann Themen wie Khatme Nubuwwat oder auch ein, zwei anderen angesprochen und dann zum Schluss uns Ahmadis angesprochen. Yeah. Also auch da sieht man so einen roten Faden, den Hazur da drinne hatte. Aber zu dem ersten Punkt zu kommen, den Sie eben erwähnt haben, diese spezielle Zeit. Hazur hat ja von Brahim Ahmadi gesprochen. Ja, Alhamdulillah ist ja auch Brahim Ahmadi jetzt bereits auf Deutsch übersetzt worden. Also alle vier Teile, das ist eine große Leistung, die erbracht wurde. Und Hazur al-Islam hat ja gesagt, möge Allah sein Helfer sein, hat ja gesagt, dass der verheißene Messias Lassatu Salam in der in diesem Brahim Ahmadi ja Argumente geliefert hat, warum der Islam die wahre Religion ist. Und was interessant ist, er hat gesagt, dass wenn jemand auch nur ein Viertel oder ein Fünftel dieser Argumente widerlegen kann, den werde ich 10.000 Rupien als Belohnung geben. Ich habe mich mal jetzt so ein bisschen versucht, schlau zu machen. Ich habe mal bei ChatGPT einfach eingegeben, was wäre so der Wert heute von 10.000 Rupien in 1885, ja. Und was interessant ist, ChatGPT hat mir eine Rechnung aufgezeigt, dass damals die britisch-indische Rupien waren an Silber angeknüpft und dann hat er eine Rechnung gemacht, wo er Inflation alles mitberechnet hat und er ist zum Entschluss gekommen, dass das in der heutigen Zeit würden das Millionen oder Milliarden indische Rupien sein. Mhm. Ja? Also eine Summe, die eigentlich, da muss man sich schon wirklich sehr, sehr sicher sein, um damit sozusagen ins Rennen einzusteigen.
Aber auf der anderen Seite, nach der auch jeder trachten würde, dennoch kam niemand hervor, um diese Argumente zu widerlegen, weil es auch einfach gar nicht möglich war.
Genau, das ist ja auch das Interessante daran. Das ist auch diese Überzeugung. Ja? Also das ist nicht, dass der falsche Messias Islam nicht einer der normalen, in Anführungszeichen, Gelehrten ist, die gekommen sind und den Islam haben versucht zu verteidigen, sondern er hat mit dem Licht Allahs gesehen. Und er hat mit dem Licht Allahs agiert und er hat mit dem Licht Allahs die Argumente gebracht. Und all diejenigen, die später die größten Gegner innerhalb des Islams, des Falschen Messias wurden, waren alles Freunde von dem Falschen Messias am Feuer. Mohammed Hussein Boudalwi ist immer ein großer Name, den wir erwähnen, und der ja auch eine Review darüber geschrieben hat, über das Buch Brahim Emdi, und hat gesagt, dass bis jetzt in den 1400 Jahren nach dem heiligen Propheten hat niemand so eine großartige Leistung für den Islam erbracht wie Mirza Ghulam Ahmed Qadiani.
Das Interessante, was ich für mich selber immer mitnehme, ist ja der Aspekt auch, dass also nach dem Verfassen dieser Werke, wo ja auch die Muslime selber sehr euphorisch waren und den verheißenen Messias al-Islam, ja, in einer gewissen Art und Weise gefeiert haben, jetzt ist der Islam wieder back, dass sie bereit waren, nachdem schon das Bett auf seine Hand abzulegen. Ja. Aber der verheißene Messias al-Islam hat gesagt, nee, ich habe noch nicht das Gebot von Allah Ta'ala erhalten, ich soll noch nicht das Bett entgegennehmen. Ja, jemand, also wie er dem verheißenen Messias al-Islam vorgeworfen wird, wenn er ja wirklich, Gott bewahre, ein Geschäft nur betreiben möchte, er hätte doch bestimmt bei erster Gelegenheit gesagt, ja, natürlich, ich nehme sofort das Bett entgegen. Aber nein, er hat gesagt, ich habe noch gar nicht von Allah Ta'ala die Erlaubnis erhalten, die Anweisung erhalten. Also kann ich das Bett noch gar nicht entgegennehmen.
Absolut. Und vor allem weltliche Anerkennung, wenn man nicht das Licht Allahs und die wahre Demut in sich besitzt, dann kann einem die Anerkennung, weltliche Anerkennung sehr, sehr schnell auf einen ganz falschen Weg führen. Und davon gibt es etliche Beispiele, sieht man auch heute hier und da. Ja. Aber der verheißene Messias al-Islam war immer sehr, sehr zurückhaltend bei dieser Sache. Und solange erst, als Allah ihm diese Dinge mehrmals gesagt hat, dann ist er auch diese Dinge auch eingegangen. Ne? Also das zeigt auch die Demut von Hazrat Musim al-Islam, von dem verheißenen Messias al-Islam. Und dass er das nur gemacht hat, was wirklich Allah von ihm wollte. Und er wollte eigentlich ja gar nicht sich selber zeigen. Es gibt sogar ein Duell, sollte stattfinden, eine Debatte. Ich glaube, entweder innerhalb des Islams oder mit einem Christen. Und da hat man gesagt, wer wird den Islam am besten oder unseren Standpunkt verteidigen? Ja, stimmt, Mirza Ghulam Ahmed, er kann das am besten machen. Man hat ihn gerufen und der Faisal Messias Islam hat eine Frage gestellt, wo es um das Thema ging. Und er hat gefragt, was ist deine Meinung? Und derjenige, mit dem er diese Debatte, geführt hat, hat seine Meinung geäußert. Und das war die gleiche Meinung des verheißenen Messias Islam. Er hat gesagt, ich glaube auch daran, dass das so ist. Und hat die Debatte beendet und ist gegangen. Die meisten wollten aber mehr hören. Die wollten das, was mit der Debatte ist, wer wird gewinnen, wer wird verlieren. Die wollten mehr so dieses Süße, das damit kommt, ja, eher so dieses Entertainment wollten die hören, aber der verheißene Messias hat ganz klar gesagt, das ist deine Sichtweise, das ist auch meine Debatte beendet. Ja, also gar nicht so dieses, ich muss als guter Debatteur jetzt in dieser Debatte jetzt meine Sachen so ausführen, dass meine Anhänger oder dass ich immer mehr Anhänger habe, immer mehr Leute, sondern auch dahingehend ganz, ganz demütig. Und das waren alles Dinge, die da zeigen, dass der verheißene Messias Islam ganz anders in der Reihe von Gelehrten einzuordnen ist als auch andere.
Mhm. Ein interessanter Aspekt ist auch, den Sie schon erwähnt haben, dass Surya uns Ahmadis auch direkt angesprochen hat, ja, welche Verantwortung es damit auch einhergeht. Und der verheißene Messias Islam hat es ja schon selber zu seiner Zeit geschrieben und gesagt, dass wenn der verheißene Messias Islam erschienen ist und der Imam Mahdi, um die Mission des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam fortzuführen, also er bringt keine neuen Lehren mit sich, sondern entfacht dieses Licht, dieses Feuer wieder, auf eine so schöne Art und Weise, dann muss es aber auch heißen, dass die Ahmadis, also die das Bett ablegen, auch wie seine Gefährten werden, ne, auch ja, die Attribute der Sahaba annehmen, wie zum Beispiel Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu, der sofort nichts in seinen vier Wänden gelassen hat, sondern alles an Geld und materiellen Gütern mitgenommen habt, um diese im Dienste der Religion zu spenden. Ne? Nur ein Beispiel.
Genau, ja, die Beispiele, also es gibt viele, ne? Also der Abubakar al-Zarang war, glaube ich, ein ganz, ganz großer. Aber die, zum Beispiel die letzten Khutbat, die seit 4-5 Jahren Hazur erwähnt, über die Badri Sahaba, ja? Also über die Gefährten, die sozusagen für den Islam bereit waren, alles zu opfern, ja. Und ich glaube, das ist auch das Schöne an diese Khutbat, dass das nicht nur Abhandlungen oder Geschichten waren, sondern jeder konnte für sich gucken, welchen Sahabi kann er für sich auswählen. Ja, mich hat Hazrat Suhaib immer interessiert. Ja, oder Hazrat Abdurrahman bin Auf. Warum? Hazrat Abdurrahman bin Auf war zu der Zeit, wenn man heute gucken würde, wie eine Art Milliardär. Ja, also er war einer der reichsten Menschen. Er war ein begnadeter Businessman, also ein begnadeter Unternehmer. Aber er galt letztendlich dann immer, als es um die Wahl des ersten, zweiten und dritten Khalifen ging, beziehungsweise um den zweiten und dritten Khalifen ging, wo war er immer einer der unter denen, die in den letzten drei oder vier Namen, die erwähnt wurden, war er immer dabei. Also auf der einen Seite geht das, dass man reich sein kann, aber auch extrem spirituell sein kann. Und also zu Hebra Silatalanhu deswegen, weil er war als ein sehr reicher geboren. Man sagt, er hat die teuerste Kleidung, die teuersten Schuhe getragen. Aber dann hat er den Islam in jungen Jahren angenommen. Seine Eltern waren nicht damit einverstanden. Er hat seine Eltern verlassen und ist dann zu dem heiligen Propheten gekommen als ein Khadim, ja, also jemand in dem Alter von einem Khadim, 20, 25 bestimmt. Und einmal, sagt man, gibt es eine Begebenheit, ist er in einem Raum gekommen, wo der heilige Prophet mit seinen Gefährten saß. Und die Kleidung, die er trug, einst trug er die größten Markenklamotten zu der Zeit, ja, Louis Vuitton, Burberry, was weiß ich, wenn man sich das in der heutigen Zeit umwandeln will. Und als er dann kam, hat er Kleidung getragen, die geflickt waren, die gestrickt waren, die sozusagen eine Art Lumpen waren, die man zusammengenäht hat, damit man sein Haupt bedecken kann. Und man sagt, als der heilige Prophet und die Sahaba ihn gesehen haben, haben sie sich angefangen, nicht zu schämen, aber waren so traurig, dass sie ihre Köpfe gesenkt haben. Also was muss das für ein Wandel gewesen sein, der innerliche Wandel, der in den Sahaba gekommen ist. Und diese zwei Personen sind zum Beispiel immer für mich gewesen, die man in der heutigen Zeit sehr, sehr gut nachvollziehen kann und umsetzen kann. Und so kann man sich jeden Sahabi in Anführungszeichen für sich auch auswählen. Aber der Punkt, der bleibt auf jeden Fall, den Hazur gesagt hat. Und ich glaube, das war auch, womit er eindringlich die Khutbah auch beendet hat, wo er gesagt hat, es ist jetzt unsere Aufgabe, das habe ich so ein bisschen daraus verstanden. Ja. Er hat gesagt, in anderen Worten, O Ahmadis, es ist jetzt eure Aufgabe, wenn ihr den verheißenen Messias Islam angenommen habt oder eure Älteren und ihr fest daran glaubt, dass ihr einmal das wahre Bild von Allah, dass er der eine Gott ist, dass ihr das etabliert. Zweitens, dass ihr den heiligen Koran etabliert und dass ihr den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und den Namen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam auf der Welt etabliert. Das ist eure Aufgabe, das ist eure Mission. Deswegen ist der verheißene Messias zusammengekommen. Deswegen feiern wir den 23. März.
Also der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam hat uns ganz klar aufgezeigt, es reicht nicht nur aus, den Islam einfach zu erben, ne, weil unsere Vorfahren, unsere Mütter, Väter auch die Religion praktiziert haben. Es reicht einfach nicht nur aus, den Islam als Hülle zu leben oder gewissen Ritualen und Methodiken wie einer Hülle nachzugehen, sondern dass man dafür etwas tun muss, ne, um gewisse Ränge auch zu erreichen und um näher an Allah Ta'ala zu kommen und um die Lebendigkeit dieser Religion zu sehen. Jazakallah, Mrabisab, das waren ganz tolle Impulse. Ich freue mich auch nächste Woche, wenn wir uns wiedersehen. Hier nochmal vielleicht auch der Impuls an unsere Zuhörer. Dieser Khutbah-Podcast ist nicht dafür da, um die Khutbah zu ersetzen. Das kann der Podcast überhaupt nicht. Deshalb hier auch nochmal die Bitte, falls ihr es noch nicht getan habt, die Khutbah nochmal sich anzuhören. Ich denke, auch ein zweites oder drittes Mal schadet überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, da nimmt man immer wieder Punkte mit, die man beim ersten Mal einfach überhört hat. Und deshalb nochmal der Impuls, sich die Khutbah auf jeden Fall anzuhören. Jazakallah, Mrabisab, ich danke euch ganz herzlich und wir sehen uns das nächste Mal.
Ja, inshallah. Bis lange. Danke.